Heute möchte ich euch ein bisschen Fortsetzung geben. Wir hatten ja schon mal über Gemeinde gesprochen, aber heute möchte ich mit euch einen Aspekt weitergeben, der von Gemeinde vielleicht noch nicht ganz so beleuchtet wurde von dem, was ich gesagt habe. Nämlich, was ist eigentlich Gemeinde? Wir haben ja jetzt schon mal drüber gesprochen, so Baustelle und alle sollen als Steine mit hineingefügt werden in die Gemeinde. Alle sind irgendwo wichtig, so ein bisschen wie das außenrum aussieht. Aber so ganz allgemein besteht Gemeinde ja aus dem, was ihr so seht und fühlen könnt. Ja? Wir haben hier ein schönes Haus, ihr habt Stühle, auf denen ihr sitzt. Ihr selbst gehört ja ein Stück zur Gemeinde. Irgendwo habt ihr ja einen Mitgliedsantrag gestellt, nehme ich mal an. Oder ihr habt euch einfach nur taufen lassen und seid so hinzugefügt worden zur Gemeinde. Also man kann was anfassen. Da ist was. Gemeinde hat eine Dimension, die, ich möchte mal so ausdrücken, die irgendwo auch eine irdische Komponente hat. Jede Gemeinde hat ja eine gewisse Struktur, eine gewisse Organisationsform. Die unterscheidet sich, je nachdem, ihr wisst, in der evangelischen Kirche sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es zwar auch Gemeindemitglieder, da gibt es einen Pfarrer, da gibt es auch schöne Häuser, die haben aber meistens noch so einen Turm dran. Und sie stellt sich etwas anders dar, als wie unsere Gemeinde hier am Ort. Und so gibt es immer auch Gemeinde, diese Komponente in der Gemeinde, die irdisch ist. Aber es gibt auch eine andere Komponente, und das ist etwas Himmlisches, das ist etwas Geistliches, das ist etwas, was über diesen normalen Rahmen hinausgeht. Und da möchte ich euch mal ein paar Bilder vorlesen. Letztes Mal hatten wir ja das Bild des Gebäudes, wo Steine aufeinander gestellt werden und ähnliches. Jetzt gibt es noch ein paar andere Bilder, zum Beispiel im 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also Gemeinde ist auch ein Stück Tempel. Tempel nicht in dem Sinn, irgendwie irgendeine komische Gottheit da drin wohnt, sondern wo Gott selbst da drin wohnt. Stellt euch so den israelischen Tempel vor. Oder ein anderes Bild, auch aus dem Korintherbrief, Korinther 10, Vers 16. Der Kelch der Segnung, den wir nun segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Hier wird Gemeinde als etwas Leibliches dargestellt. Also wir sind der Leib Christi. Wir sind eine organische Gemeinschaft, möchte ich mal sagen. Wir haben Arme, Beine, Füße, Augen, Ohren und innere Organe, die ja auch sehr wichtig sind, habe ich mir sagen lassen. Also da haben wir so eine gewisse Leiblichkeit auch in der Gemeinde. Dieses Bild bedeutet auch ein Stück. Und dann gibt es da noch etwas, was hier in der Gegend vielleicht noch mehr ausgeprägt ist. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Also die Gemeinde ist auch ein Ackerfeld. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mehr mit Bauern so auskennt. Das muss ja gepflügt werden, das muss ausgesät werden, das muss gegrubert werden, glaube ich, oder wie das heißt. Und dann muss da noch dies und jenes rein und gedüngt werden muss das Ganze auch noch. Und ganz am Schluss muss auch noch abgemäht werden. Also das ist eine ganz schöne mächtige Arbeit, was so ein Bauer immer machen muss. Und so ist es auch in der Gemeinde manchmal eine sehr körperlich stark anstrengende Arbeit, die dort gemacht werden muss, damit das ein Ackerfeld bleibt. Dann noch ein anderes Bild, 2. Korinther 6, 16. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, das hatten wir ja schon. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier sind so drei Dinge mit drinne. Das eine, das ist das Volk Gottes. Wir sind Gottes Volk. indem wir eben in die Gemeinde gehen, gehörst du zum Volk Gottes. Wir sind sein Königreich. Wir gehören zum Königreich des Herrn, aber wir gehören auch zu seiner Familie. Wir sind seine Söhne und Töchter, oder ich würde es mal moderner ausdrücken, Töchter und Söhne. Also das sind wir. Wir gehören zur Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zu seiner Familie. Du bist hineingeboren in diese neue Familie, in diese neue Gemeinschaft. Und das ist schon ziemlich, ziemlich eng. Dann 2. Korinther 11, 1-6. Möget ihr doch ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ihr ertragt es ja auch. Denn ich ereifere mich um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Und dann geht es noch weiter. Also hier geht es darum, dass die Gemeinde, dass ihr Braut Christi seid. Ja, das hat der Paulus gemeint. Er meinte, dass wir hineingenommen sind in diese Hochzeit des Lammes. Ihr kennt die Geschichte, ja? Die Hochzeit des Lammes, die passieren wird, wenn wir in dem Himmel sind. Das sind wir. Wir sind die Braut Christi. Wir sind die keusche Braut Christi. Das ist für Männer etwas schwierig nachzuvollziehen, dieses Bild, das weiß ich wohl. Aber so ist das eben. Wir werden mit Jesus verlobt. Das hat sich ja auch darin mal gezeigt, dass die Nonnen sich Jesus regelrecht verlobt haben. Deswegen tragen die auch einen Verlobungsring, weil sie der Meinung waren, wir wollen das schon mal sichtbar darstellen, dass wir Braut Christi sind, dass wir mit jemandem verlobt sind, der ja einfach super ist. Oder etwas ganz Banales, ein weiteres Bild. Wer tut jemals Kriegsdienst auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von der Frucht? Und wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Das ist ein ganz starkes Bild. Das höre ich immer, wenn wir mit dem Auto oder zu Fuß mal an einer Schafherde vorbeigehen. Dann sagt meine Frau immer, oh, da ist deine Gemeinde. Und ich denke dann immer, ja, genau so könnte es aussehen. Ein paar Schafe, die sind schwarz und ein paar, die sind weiß. Aber so ist das halt in der Gemeinde. Und ein letztes Bild, damit ich euch nicht zu sehr quäle. 2. Korinther 3, Vers 3. Vor euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln des fleischeren Herzens. Das ist auch etwas, was wir beachten sollen. Wir sind ein Brief Christi. Ihr wisst, dieses Bild bedeutet einfach, dass wir für Menschen, die in unserer Umgebung sind, so etwas wie ein Brief sind, so etwas wie eine Botschaft sind für die Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. All diese Bilder sollen euch etwas zeigen. Es ist nicht so einfach mit der Gemeinde. Also Gemeinde ist nicht etwas, was man so einfach erklären kann. Und darum braucht Paulus und die ganzen Apostel sehr, sehr viele Bilder, um die verschiedenen Aspekte der Gemeinde darzustellen. Und das solltet ihr immer im Kopf haben. Gemeinde ist nicht einfach. Gemeinde ist eine recht, ja, ich würde mal sagen, komplizierte Angelegenheit, wenn wir sie wirklich geistlich verstehen. Es gibt also keinen wirklich erschöpfenden Vergleich, dass man jetzt sagen kann, Gemeinde ist jetzt nur das. Das stimmt so nicht, sondern wir haben immer verschiedene Aspekte innerhalb der Gemeinde, wie sich Gemeinde darstellt und wie sie sich zeigt. Das kann man an einem ganz tollen Beispiel erklären. Guckt euch selbst mal an. Der Mensch selbst ist ja genauso wie die Gemeinde einerseits ein körperliches Wesen. Wir sind dreidimensional, ja? Solange du deine fünf Sinne zusammen hast, kannst du alles in deiner Umgebung richtig und gut wahrnehmen, oder? Du kannst fühlen, du kannst schmecken, du kannst sehen, du kannst hören. Ja, du bist eigentlich, und so ist der Mensch ja auch abgestimmt, absolut perfekt auf seine Umgebung. Bist du abgestimmt, ja? Wir können uns hier gut orientieren, wir laufen nicht ständig gegen irgendwelche Wände, weil wir uns gut orientieren können. Wir können gut auf zwei Beinen laufen, wir wissen genau, wo oben und unten ist. Also eigentlich sind wir sehr, sehr gut hier für diese Welt geschaffen. Das ist also die Anpassung. Und durch unseren Verstand sind wir sogar in der Lage, unsere Umgebung zu formen. Schaut mal in euren Garten. Ich denke, da habt ihr eine ganze Menge Verformung gemacht, oder? Sieht der nur so, noch so aus, wie ihr da eingezogen seid, wie ihr den übernommen habt? Ich denke nicht. Sondern ihr habt da eine ganze Menge verändert. Rasen gepflanzt, Blumen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas angepflanzt habt, was man essen kann. Also wir Menschen sind in der Lage, unsere Umgebung zu formen. Wir können uns also nicht nur anpassen, sondern wir können sie auch verändern. Das können Tiere nur in einem ganz beschränkten Maße. Also der Mensch hat eine körperliche Komponente. Aber wenn du den Menschen nur körperlich siehst, dann schießt du am Ziel vorbei. Der Mensch ist nicht nur dreidimensional. Er ist nicht nur Materie. Das ist das, was ich leider immer wieder merke und was die Wissenschaft leider auch manchmal falsch macht, dass sie den Menschen reduziert auf das rein Körperliche, auf das rein Materielle, auf die Zellen, auf die Funktionen des Körpers und das alles. Das sind wunderbare, herrliche Sachen, aber der Mensch hat mehr. Er besteht nämlich auch, genau wie die Gemeinde, aus einer geistlichen oder ich möchte mal sagen übernatürlichen Komponente. Und das ist etwas, was Menschen manchmal schwer begreifen können. Aber den Menschen wirklich so darzustellen, entspricht ihm nicht. Sondern wenn ich erst das Geistliche mit hineinnehme, dann habe ich die ganze Bandbreite eines Menschen dargestellt. Ein Mensch hat zum Beispiel eine Seele und damit meine ich nicht nur sein Gefühlsleben, das ist ein Teil davon, das ist richtig, aber genauso wie bei anderen körperlichen Funktionen wird das Gefühl ja auch durch den Körper bestimmt. Wenn ihr krank seid, fühlt ihr euch bestimmt nicht super, oder? Also der Körper reagiert schon auch auf die Gefühle. Aber auch andersrum ist es so, wenn unsere Seele gesund ist, dann wird auch unser Körper gesund. Warum zum, naja, ihr wisst, was ich meine, kann man sich einbilden, dass irgendwelche nicht wirkenden Präparate einen gesund machen. Und man wird dann plötzlich auch gesund. Das ist eine Komponente, die kann kein Arzt dir wirklich erklären. Aber wenn du an etwas glaubst, dann hat das eine gewisse Wirkung. Das ist eine Komponente, die ich nicht erklären kann. Ich bin auch kein Wissenschaftler. Aber da merkt man, dass die Seele mehr ist als eine reine, ja, wie soll ich sagen, Funktion des Gehirns. Oder warum hat ein Mensch ein Gewissen? Ein Gewissen ist evolutionär betrachtet eine ziemlich große Hindernisse, ein großes Hindernis, ja. Weil du dich ja nicht als stärker rundum durchsetzen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Sonst würden wir in unserer Gesellschaft immer nur die Starken bevorzugen. Okay, das ist jahrhundertelang passiert. Aber trotzdem hat sich irgendwann unser Gewissen gemeldet und hat gesagt, so geht's nicht. Du musst den Schwachen schützen. Du musst den Schwachen, mehr helfen, als anderes. Das ist die Aufgabe der Starken geworden. Unser ganzes Grundgesetz, unsere ganze Gesetzgebung geht in die Richtung, dass alle Menschen gleich sind. Egal, ob die mehr oder weniger Muskeln haben. Egal, ob sie mehr Geld verdienen, also mächtiger sind als andere. Das ist etwas, was man evolutionistisch eigentlich als negativ bezeichnen kann, wenn man jetzt mal ein bisschen radikal denkt. Also ein Gewissen ist eigentlich etwas Negatives. Und doch haben wir eins. Doch können wir unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Das ist nicht immer ganz so stark ausgeprägt bei dem einen oder anderen. Manchmal haben wir es auch tot gemacht, indem wir ständig dagegen rebelliert haben. Aber es ist trotzdem vorhanden. Und du wirst merken, dass dieses Gewissen, und das sagt die Bibel eigentlich, ein Teil von dem ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich würde mal sagen, das ist das Geistliche, was Gott in uns hineingelegt hat, was jetzt zwar noch als Ruine, wenn man es so will, da ist, aber was den Menschen ausmacht. Wir bekommen Schuldgefühle zum Beispiel. Und dann, warum haben wir ein Gespür für übernatürliche Dinge? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Warum ist überhaupt der Mensch religiös? Und das ist keine Sache unserer Gesellschaftsform, weil wir ja irgendwie christlich erzogen sind. Es gibt kein Volk auf der Erde, egal in welchem Busch du guckst, das nicht irgendwie an irgendwas glaubt. Sie sind alle religiös. Wir sind unheilbar, ich möchte sagen, religiös, hat mal ein Wissenschaftler gesagt. Ich sehe das gar nicht als so negativ an. Das ist ein Rest von dem, was wir an Sehnsucht nach unserem Schöpfer haben, weil wir eine Urahnung, ein Loch, möchte ich jetzt mal ausdrücken, in unserem Herzen haben, nach dem, der uns geschaffen hat, nach dem Paradies, das wir verloren haben. Das ist da. Und wenn du wiedergeboren bist, dann hast du einen Draht zu Gott. Warum hast du das Gefühl, oder ich möchte es mal anders ausdrücken, warum hast du diese innere Bestätigung, dass es Gott wirklich gibt? Versuch das mal jemandem zu beweisen. Schwierig, oder? Und trotzdem bist du dir hundertprozentig sicher, Gott existiert, oder? Wo nimmst du das her? Das liegt einfach daran, dass du in dir ein Organ hast, ich möchte es jetzt mal Organ nennen, das ganz genau weiß, es gibt eine übernatürliche Dimension, es gibt Gott. Und dieses Organ, die Bibel nennt es Geist Gottes, tritt mit Gott selbst in Verbindung. Das heißt, du spürst, wenn Gott zu dir spricht. Du spürst es, wenn dich etwas anspricht. Du aus der Bibel etwas liest, was nicht einfach nur ein Wort ist, was dahergesagt ist, sondern das trifft dich. Du merkst, da ist etwas mehr dran. Du hast ein Empfinden dafür. Du bist also in der Lage, übernatürliche Dinge wahrzunehmen. Du hast dieses Organ. Und das ist das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Weil unsere eigentliche Bestimmung nämlich die Gemeinschaft mit Gott ist. Und danach sehnt sich jeder Mensch. Also der Mensch ist nicht einfach nur ein Stück Fleisch, das irgendwann mal in die Kiste fällt und vergammelt, sondern der Mensch hat auch eine ewige, übernatürliche, geistliche Komponente in sich. Wir sind eben Hybriden. Und wenn man mal in die Schöpfungsgeschichte schaut, dann wird das da auch bestätigt. 1. Mose 2, Vers 7 sagt Gott, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. Das ist der dreidimensionale Mensch. Darum haben wir die gleichen, Inhaltsstoffe, wie alles um uns herum. Wir sind aus dem ja auch gemacht. Ja? Wir sind aus dem Staub gemacht. Das sind unsere Zellen, das sind unser Gehirn, das sind wir. Wir sind dreidimensional von dem, was hier auf der Erde eben so rumliegt, geschaffen worden. Aber es geht weiter. Und hauchte in seiner Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Merkt ihr diese zwei Komponenten? Einmal das, was ganz natürlich ist, dein Körper, das, was du anfassen kannst, das, was du beim anderen anfassen und sehen kannst, aber auch dieser Atem des Lebens. In anderen Übersetzungen heißt es der Odem, das ist das, was von Gott kommt. Ein Teil von Gott hat in uns Wohnung gemacht, der Geist Gottes, in jedem Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht. Also wir sind ein Hybrid, wenn man mal so will. Jemand, der aus zwei Sachen zusammengesetzt worden ist. Und so wohnt Christus in uns. Und die Gemeinde ist genauso geprägt. Die Gemeinde hat genauso zwei verschiedene Komponenten. Sie hat einmal die geistliche Komponente. Und das ist, dass Christus in ihr wohnt. Jesus wohnt inmitten des Lobgesangs seiner Gemeinde. Da wohnt er. Also immer wenn ihr hier zusammenkommt, dann kommt auch Jesus hierher und ihr werdet Jesus erleben. Es ist eine viel, viel größere Kraft in der Gemeinschaft als im einzelnen Gebet. Habt ihr schon mal versucht, 2 Stunden zu Hause zu beten? Schwer, oder? Es ist schwer, aber vielleicht geht es nur mir so. Ihr seid da bestimmt ein bisschen tougher als ich. Gut. Aber wenn ihr das in der Gemeinde macht, wenn ihr mal so eine Gebetsnacht macht, habt ihr das schon mal gemacht? Kein Problem. Die Zeit verfliegt wie im Flug. Ja? Wenn ihr dazwischen singt, wenn ihr dann Lobpreis habt, wenn ihr dann wieder Gebete habt. Ganz andere Kraft ist in der Gemeinschaft der Heiligen. Und die Gemeinde ist durchdrungen von ihr. Also jeder von euch bringt ja einen Teil des Christus mit und das schließt sich dann zusammen. Das ist eine wunderbare Gemeinschaft, dass man mit den anderen Christus erleben kann. Und oft ist es so, dass sich der Geist Gottes erst in der Gemeinde offenbart. Dort gibt es dann vielleicht mal eine Prophetie, dort gibt es eine Predigt, wo Jesus zu euch sprechen kann, wo ihr euch angesprochen fühlt. Oder jemand spricht mit euch am Ausgang und ihr sagt, wow, das ist jetzt wie, als wenn ein Engel zu mir spricht. Also Gott offenbart sich, ganz besonders in der Gemeinde. Das ist ein Ort, wo Gottes Geist wirklich weht. Und wenn ihr in die Bibel hineinschaut, die meisten Verheißungen des Neuen Testamentes sind für die Gemeinde gemacht. Nicht für den Einzelnen, sondern für die Gemeinde. Lest mal eure Bibel und ihr werdet merken, da wo 2 oder 3 zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen und so weiter und so weiter. Also es sind ganz viele Verheißungen, also Versprechen da, die für die Gemeinde gelten. Und die Geistesgaben, sofern sie sich äußern, werden in der Gemeinde geäußert. Ja? Gut, die Gabe des Zungenredens, das ist eine Gabe, die man auch im Kämmerchen haben kann, das ist kein Problem. Aber eine Prophetie zu Hause ist ein bisschen dürftig, oder? Wem sollte ich sie sagen? Okay, mir selbst, schön, dass Gott zu mir spricht. Aber eigentlich ist Prophetie immer eine Gabe für den anderen. Dass andere erbaut werden und dass sie etwas davon haben. Also auch die Geistesgaben sollen sich normalerweise in der Gemeinde äußern. Oder wenn man krank ist, was macht man dann? Man ruft die Ältesten. Sie beten und es wird besser mit ihm werden. Ist doch eine Verheißung der Gemeinde oder für die Gemeinde. Ja? Ein ganz normaler Prozess, der so sein soll. Und von der Bibel hat der Teufel keinen Raum in der Gemeinde. Also wenn du merkst, dass du angegriffen wirst, dass du dich unwohl fühlst, dass du komische Gedanken hast oder so, geh in die Gemeinde und du wirst merken, es verfliegt. Du hast wieder Klarheit in deinem Kopf und kannst überwinden. Der Teufel kann die Gemeinde nicht überwinden. Eine ganz klare Verheißung. Selbst die Tore der Hölle werden sie nicht überwinden können. Ist doch cool, oder? Also es gibt keinen sicheren Ort als in der Gemeinde. Darum bietet Gemeinde Schutz und Hilfe. Und da kann man dann auch Heilung für seine Seele und für sein Leib bekommen. All das gehört in die Gemeinde. Und die Gemeinde ist die Autorität Gottes in dieser Welt. Also die Gemeinde spricht eigentlich das, was Gott ihr sagen möchte, auch in die Welt hinein. Ja? All das ist so. Und ohne die Gemeinde ist Christus nicht perfekt. Auch das sollten wir wissen. Denn er ist das Haupt. Aber wir sind seine Glieder. Was nützt dein Kopf ohne Hände? Was nützt dein Kopf ohne Füße? Ja? Wir sind eigentlich das ausführende Organ, jetzt mal ganz blöd gesagt, für Christus. Er spricht und wir handeln. Das ist Gemeinde. Also ohne sie wäre Christus nicht vollkommen. Aber es gibt natürlich auch die menschliche Seite der Gemeinde. Das wäre jetzt ja super, wenn es nur geistlich wäre, oder? Aber menschlich ist die Gemeinde eben auch da und die Gemeinde besteht aus Menschen. Und jemand sagte mal, wo Menschen sind, menschelt es auch. Also sie ist kein perfekter Ort. Sei mal ehrlich, wenn sie perfekt wäre, würdest du da reinpassen? Ich nicht. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man merkt, dass es da manchmal menschelt. Und es treffen sich in der Gemeinde sehr unterschiedliche Menschen. Das muss Konflikte geben. Da gibt es Reiche, da gibt es Arme, da gibt es schlaue Menschen, da gibt es dumme Menschen, da gibt es Menschen mit der Hautfarbe, da gibt es Menschen, die sind irgendwie kulturell auf einem anderen Gleis. Ja. Da gibt es so viele Unterschiede in den Gemeinden. Und je größer eine Gemeinde wird, desto mehr würdet ihr das merken, dass diese vielen unterschiedlichen Menschen natürlich auch den Nachteil haben, dass sie sehr viele verschiedene Ansichten und Vorstellungen haben, wie das sein soll. Ich weiß noch, in Bremen gab es eine Zeit, da kamen die Russlanddeutschen zu uns. Das sind liebe, nette Leute, wirklich, die ihren Glauben sehr, sehr ernst nehmen. Aber könnt ihr euch vorstellen, in eine Großstadtgemeinde, die relativ modern ausgerichtet ist, das war Bremen immer schon, und plötzlich kommen Leute mit Kopftuch, Frauen links, Männer rechts, ja? Wehe, eine Frau spricht mit einem jungen Mann. Oh, da müssen mindestens 3 Älteste dabei sein. Ja? Und dann, die ganzen Vorschriften müssen doch gehalten werden. Und. Röcke nicht zu kurz, richtige Farbe, Haarlänge. All diese Probleme kamen mit einmal auf eine Großstadtgemeinde zu. Das konnte nicht gut gehen. Es ging auch nicht gut. Wir haben uns dann in Liebe getrennt. Wirklich in Liebe, ja, weil es einfach nicht ging. Es passte kulturell nicht. Jetzt gibt es 2 Gemeinden in Bremen. Eine russlanddeutsche Gemeinde, die sehr gut mit uns zusammen, also mit der Bremer Gemeinde zusammenarbeitet. Unsere Gemeinde, wir haben verschiedene Kulturen, aber wir behaken uns nicht mehr. Auch das ist vielleicht wichtig, mal solche Konflikte anders zu lösen. Aber was du auf jeden Fall in der Gemeinde lernst, das ist Umgang mit anderen Menschen. Also wenn du dich mal reibst an jemanden und ihn am liebsten zum Mond jagen möchtest, dann kann es sein, dass Gott dir beibringen möchte, mit einem Menschen umzugehen, der vielleicht etwas anders geprägt ist als du. Ich habe das früher auch nicht so gewollt. Ich wollte auch immer nur Menschen, die sind wie ich. Aber die gibt es halt leider nicht. Jedenfalls sehr selten. Eigentlich bin ich ja auch ein Original, oder? So viele von mir wäre auch nicht gut, glaube ich. Genau. Also, es ist immer gut, wenn ihr das lernt, dass das manchmal auch beabsichtigt ist, wenn Menschen anders sind als ihr und ihr euch an ihnen reibt und ärgert. Da kann man viel lernen und da kann man auch viel, viel Gutes merken. Und wisst ihr, was das Wichtigste in der Gemeinde ist? Über all dem anderen, was Gemeinde ausmacht. Gnade. Solange die Gnade in der Gemeinde herrscht, kann man sich immer wieder gegenseitig vergeben. Kann man immer wieder den Schritt aufeinander zumachen. Wenn das nicht mehr da ist, wenn nur noch ich habe Recht und du hast Recht und alle wollen nur Recht haben, geht, oder es vielleicht nur noch um Gerechtigkeit anstatt um Barmherzigkeit geht, funktioniert Gemeinde nicht, dann bricht sie auseinander. Darum das Kreuz, die Gnade, die Vergebung, das ist das, was eine Gemeinde ausmachen muss. Und wenn ihr ehrlich seid, und ich hoffe, dass ihr irgendwann auch mal in euch schlägt und sagt, Mensch, ich bin ja auch nicht toll. Was ich da so manchmal mache, ist auch nicht gerade das Beste von der Welt. Und wenn ich schon so viel Mist baue, dann muss ich das dem anderen doch auch zugestehen, dass der auch mal Mist bauen kann. Und wenn es ihm eben gefällt, dass er gerne auf meinen Füßen steht, dann muss ich ihm das eben zugestehen. Ja? Vielleicht lernt er ja irgendwann auf eigenen zu stehen. Nehmt es einfach mal hin, das ist die menschliche Komponente. Allerdings kann die Gemeinde auch sehr viel Gutes tun. Sie kann zum Beispiel deine Bedürfnisse stillen. Bedürfnisse. Wer hat Bedürfnisse? Zum Beispiel suchst du vielleicht einen Freund. Ich meine jetzt nicht einen Ehepartner oder so, sondern wirklich einen Freund. Kann dir die Gemeinde geben. Ich habe das oft gemerkt. Oder deine Familie ist nicht so berauschend. Kann Gemeinde deine Familie ersetzen? Jedenfalls ein Stück weit, nicht hundertprozentig. Und ich denke, man kann auch sehr viel Spaß miteinander haben. Wenn ich an meine erste Zeit in der Gemeinde denke, was wir mit unserer Jugendgruppe angestellt haben, also ich habe selten so viel gelacht in meinem Leben, wie mit dieser verrückten Gruppe, mit der wir da zusammen durch die Häuser gezogen sind und die unmöglichsten Sachen gemacht haben. Aber es hat auch einfach Spaß gemacht. Und man kann am gleichen Projekt arbeiten. Wenn du dir wünschst, einen Sinn, ein Ziel im Leben zu haben, kann Gemeinde das sein. Gemeinde kann dir eine Zielrichtung geben, etwas, woran du arbeiten kannst, wo du dich einsetzen kannst, wo du etwas tun kannst dafür und wo du mit deinen Gaben dich einbringen kannst. Und glaub mir, das ist befriedigend, wenn du in einer sinnerfüllten Aufgabe bist. Und du kannst etwas tun, was noch viel, viel schöner ist. Durch deine Augen kann Jesus deine Umgebung sehen. Und dein Herz kann etwas in deiner Umgebung verändern, weil Jesus in dir wohnt. Ja? Du kannst also anfangen, dir zu begreifen, meine Hände, das ist einfach nur ein Teil Jesu Hände. Ich kann etwas tun. Ich kann zum Beispiel mal meinen Nachbarn anlächeln. Sonst gucke ich ja immer mürrisch in die Gegend, aber jetzt versuche ich mal, ihn anzulächeln. Glaubt mir, der fällt aus allen Wolken, wenn er euch mit einmal lächeln sieht. Vielleicht könnt ihr ihn ja auch mal zum Kaffee einladen. Und so entstehen vielleicht Kontakte und ihr werdet merken, ihr werdet ein Teil von dem, was Jesus als Körper hat. Ihr bringt Liebe und Achtung, Geborgenheit und Verständnis den Menschen, die so etwas vielleicht gar nicht mehr kennen. Ja? Ich denke, das soll Gemeinde sein. Also man kann richtig körperlich, also ihr mit eurem Leib, auf Außenstehende zugehen. Das ist auch Gemeinde. Und wenn ihr euch allein nicht traut, dann nehmt noch ein paar mit und macht mal so eine, ja, wie sagt man, Missionsgruppe, ja? Und bearbeitet mal so ein bisschen eure Umgebung. Ja, erweitert mal das Ackerfeld Gottes ein Stück weit. Natürlich nicht so zwanghaft, das möchte ich nicht damit sagen. Aber wenn ihr es auf dem Herzen habt, dann macht es doch einfach. Oder fangt einfach an, praktisch Menschen zu helfen, wenn ihr jetzt nicht so der Missionar seid. Ja? Vielleicht könnt ihr gut Autos reparieren oder ihr könnt gut, keine Ahnung, Häuser bauen. Oder ihr könnt gut putzen, keine Ahnung, was ihr alles so für Gaben und Dinge habt, so ganz praktisch. Bringt das doch mal rein in die Welt. Helft doch mal Leuten, die vielleicht in eurer Umgebung sind. Nicht unbedingt immer nur den Christen, sondern auch mal anderen. Und bringt da mal ein Stück weit praktische Hilfe. Und die Gemeinde tut noch etwas. Sie erzieht ihre Mitglieder. Hört sich jetzt ein bisschen böse an, oder? Wer will schon erzogen werden? Aber ihr wisst selbst, es gehört dazu, oder? Als ich verheiratet war, habe ich gemerkt, dass ich Defizite im Umgang mit Menschen hatte. So manche Höflichkeitsformen. Ich konnte zwar schon ein bisschen was, aber meine Frau hat da gute Arbeit geleistet und hat mir mehr beigebracht, was man da machen kann. Und so habe ich auch gemerkt, dass Gemeinde auch immer ein Stück erzieherisch arbeiten kann. Also jetzt nicht mit dem Prügel, ja, wenn du nicht so, das meine ich nicht. Aber einfach durch das Vorbild. Wie gehen die miteinander um? Wie reden die miteinander? Was für eine Sprache benutzen die überhaupt? Ihr merkt, manchmal kommt meine Sprache von früher noch so ein bisschen durch, aber im Großen und Ganzen kann ich doch schon recht vernünftig reden, denke ich mal. Das hat mir Gemeinde beigebracht. Dass ich nicht mehr rauche, auch das war ein Werk der Gemeinde. Da hat niemand gesagt, du wirst nicht mehr zu uns kommen, solange du noch rauchst, sondern die haben alle nicht geraucht. Ja? Ich war der Einzige, der geraucht hat in der Jugendgruppe. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann hört man irgendwann auf, oder? Weil man ja nicht ein Außenseiter sein will. Und so kann Gemeinde schon etwas verändern, ohne jetzt mit dem Finger zu drohen und Sachen zu tun. Und so ist Gemeinde immer ein Stück weit auch eine Erziehende, die lobt und sie bringt zurecht. Auch das ist ein Aspekt der Gemeinde, die man nicht vergessen sollte. Also beide Aspekte, das Geistliche und das Menschliche, sie gehören zusammen, so wie in dir auch. Gemeinde ist immer beides. Gemeinde hat immer beide Dimensionen. Und Gemeinde kann nie alleine das eine oder das andere sein. Deswegen ist es für jeden, der Gemeinde bauen möchte, auch immer ganz wichtig, beide Aspekte zu betrachten. Natürlich kannst du nur geistliche Dinge im Kopf haben. Aber du darfst dabei auch das Menschliche nicht vergessen, weil sonst erleidest du Schiffbruch. Ja? Jemand sagte mal, eine gute Organisation ist immer ein Liebesbeweis, weil du niemanden überforderst und niemanden irgendwie an die Seite stellst. Also wenn du gut organisieren kannst, dann bist du ein Liebesträger, weil du dann an alles denkst. Denkt an eure Gemeindefeste mal. Ja? Wenn das gut organisiert ist, dann fühlen sich alle wohl. Keiner schreit rum, weil er alleine das ganze Geschirr waschen muss oder weil es nur einen Kuchen gibt, gucken alle recht sparsam auf das Buffet. Ne? Ihr merkt, Liebe kann auch ganz praktisch sein. Und das ist eben etwas Organisatorisches. Also beide Aspekte gehören zusammen. Und so ist es auch immer wieder wichtig, dass Gott Gemeinde liebt. Und wenn ihr sagt, Gemeinde ist ein ziemlicher Sauhaufen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, ja, dann seht ihr nur den einen Aspekt. Gott hat seinen Geist immer schon auf normale Menschen gelegt. Schaut euch mal Noah an. Noah war super, ja? Hat seine Familie gerettet vor der Sintflut. Aber wenn du ihn mal näher anschaust, dann war das doch ein recht alkoholisierter Mensch. Dem hat der Alkohol zu gut geschmeckt. Muss man krass sagen, ja? Warum liegt der völlig nackt da in seinem Zelt? Der war breit bis zur Nasenspitze. Nicht gerade ein leuchtendes Vorbild. Und doch hat Gott ihn gesegnet und hat Gott etwas gegeben. Oder schaut Abraham mal genauer an. War ein normaler Mensch. Das war ein Feigling, oder? Wie oft hat der sein, Dings eingezogen und hat angefangen zu lügen, hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass er hier einen Kopf kürzer gemacht wird. Merkt ihr, ein normaler Mensch. Und doch hat Gott ihn gesegnet. Oder Mose, der große Held, ja? Das war ein Choleriker. Der hat seine Gefühle nicht im Griff gehabt. Erst erschlägt er den Ägypter im Zorn, ja? Dann haut er die Steintafeln kaputt, als er vom Berg runter ist. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Choleriker war? Wenn du den auf dem falschen Fuß erwischt hast, musstest du dich warm anziehen. Gott hat ihn gesegnet, oder? Gott hat ihn gesegnet. Oder Elia. Elia hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat gebetet, der Himmel war zu. Und doch ist der Mann an seiner Aufgabe ausgebrannt. Der war fix und alle nachher. Der wollte nicht mehr. Herr, lass mich sterben. Der war fertig. Ich sage das jetzt nicht ironisch, aber es war ein normaler Mensch. Der konnte irgendwann nicht mehr. Und so hat Gott auch Gemeinde immer gesegnet, obwohl Gemeinde nie perfekt war. Obwohl es immer in der Gemeinde hakte. Und obwohl Gemeinde manchmal, mehr etwas anderes gleicht als einen geistlichen Ort. Lasst euch also nicht täuschen. Gemeinde ist immer beides. Gemeinde, auch wenn sie total unperfekt ist, ist genau das, was Gott möchte. wie sie sich gestaltet, ist unterschiedlich. Ob sie nun eine Form hat, die mehr kirchlich oder mehr freikirchlich ist, oder ob es irgendwann eine völlig andere Form gibt, oder wie die ersten Christen mehr Hauskreis, also Hausgemeinden war, ich weiß es nicht. Aber es ist immer der Ort, wo Gläubige zusammenkommen und wo sie Gott in ihre Mitte setzen. Gemeinde wird also immer ein Ort sein, der nicht perfekt ist, aber wo Gottes Geist wohnt. Und wenn ihr euch in einer Gemeinde zu Hause fühlt und wenn ihr spürt, egal wie die Menschen hier sind, es ist doch Gott hier in ihrer Mitte, dann ist es das, was ihr suchen solltet. Das ist das, wo Gottes Geist wohnt. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich glaube nicht, dass diese Gemeinde perfekt ist. Ich glaube nicht, dass diese Gemeinde an dem Punkt ist, wo man sagen kann, es läuft, ja, es ist gut, wir können voran. Es hakt vielleicht hier noch und es hakt vielleicht da noch. Aber vergiss nicht, es ist die Gemeinde, wo der Geist Gottes wohnt, hier an dem Ort. Lass das nicht zu, dass Zweifel, Trauer, vielleicht auch Verletzungen dein Herz irgendwie abbringen, sondern engagier dich weiter. Gib in die Gemeinde hinein, was du kannst. Bete für die Gemeinde. Du siehst die Schwächen viel besser, als ich es je könnte. Bete dafür und Gottes Geist wird etwas ändern und er wird etwas machen. Denn über alledem steht, dass Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und solange du das im Bewusstsein hast, wirst du merken, es kommt nicht auf den Menschen an, der hier vielleicht mal ein bisschen rumspinnt, sondern es kommt auf Gott an. Auf das Haupt Jesus. Und der kriegt uns auch zusammen. Gott wird seine Gemeinde bauen. Das wird er. Und das glaube ich auch an diesem Ort. Amen. Amen.